Predigtext ist heute Epheser 4, von der Einheit im Geist, 230 in den ausgelegten Bibeln, Epheser 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut. In Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Es wundert mich immer, dass der Paulus und keiner der Apostel uns irgendeine Anweisung für eine Organisationsform der Kirche gegeben hat. War denen gar nicht wichtig, sondern die Einigkeit im Geist. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in alle. In allen. Man kann ja im Gottesdienst Interessantes erleben. Jetzt hoffe ich, dass Sie einen Nebensitzer bei sich haben, der Ihnen auch noch was mitgibt im Gottesdienst. So ist mir es mal gegangen als Student, wo ich mit Freunden, sind wir auf den Rossberg gewandert. Und wir wollten dann in Dusslingen in die Kirche gehen und schweißüberströmt kamen wir an, natürlich nach der Schriftlesung, aber macht ja nichts. Und da hat gleich sich so ein älterer Mann mit 70 Jahren, mit Schnauzer, richtiger schwäbischer Bauer, rübergebeugt und hat gesagt, ja, wo kommt er denn her? Aha, von Tübingen, Studenten, schön, freut mich, dass er da seid. Hat uns gleich wohlgetan. Und dann bei der Verlesung des Predigtextes hat er mich gestupft. Ich soll in seine Bibel rein sein. Und wissen Sie, in den meisten Gemeinden hat ja niemand eine Bibel dabei. Es war schon außergewöhnlich, dass der in einem Testament war. Und ich guck rein, ein englisches Neues Testament. Ja, was tut der Bauer mit dem englischen Testament? Und nach dem Gottesdienst erzählt er mir, als junger Mann im Ersten Weltkrieg, schwer verwundet, kommt wieder zurück nach Ypern, die ganze Kompanie aufgerieben, nur 5 Mann überleben. Er kommt in die englische Gefangenschaft und muss Holz machen im Winter. Und in diesem Holzhaken da und so weiter hört er plötzlich, wie der Wachsoldat eine Melodie pfeift. Und er denkt, die kenne ich doch. Und horcht ihn, bete an die Macht der Liebe. Er geht auf ihn zu, er hat in der Gefangenschaft als erstes Englisch gelernt. Und sagt, was pfeifst du da, das kann ich, summt mit. Und dann sagt der englische Soldat zu ihm, you are a prisoner, du bist ein Gefangener. You are my enemy, du bist mein Feind. But in my heart you are my brother. Mein Bruder bist du in meinem Herzen. Und dann zieht er aus seiner Tasche ein zerlesenes Testament raus, Englisch, und schenkt es dem. Und das war das Testament im Dusslinger Gottesdienst. Haben Sie schon so mal etwas erlebt, wie durch Jesus solche Barrieren, solche unheimlichen Mauern niedergerissen werden, die Menschen trennen? Das ist mein erster Punkt. Unheimlich trennende Mauern müssen niedergerissen werden. Unsere Welt ist voll von solchen Mauern, die uns trennen. Wir können als Menschen gar nicht existieren, ohne dass wir uns immer wieder solche Schutzräume schaffen. Und dann sagen wir, dass nationale Dinge sind, wir sind besser als die anderen oder ob wir uns zurückziehen, uns abgrenzen. Solche Schutzmauern, ohne die gibt es gar keine Lösung mehr. Und Sie wissen, wie das oft in unserer Welt ist. Wir haben es in Jugoslawien erlebt. Glauben Sie im Ernst, dass das Dayton-Abkommen diese Mauern überwinden kann? Ich habe gar keine Hoffnung. Die UNO hat sich auch in Afrika als unfähig erwiesen. Die Mauern sind so schrecklich. Sie kennen es aus Ihrem Arbeitsplatz, aus Ihrem Betrieb, wie das ist. Wie man sich da nicht versteht, wie da Mauern sind und am allerschlimmsten ist das in den Familien. Wenn Kinder ihre Eltern hassen und es gibt Gründe dafür, dass sich Völker hassen, dass sich Soldaten hassen, Ich hätte das bei dem englischen Soldat gut verstehen können. Du bist einer von denen, die meine besten Freunde umgebracht haben. Der Hass hat immer berechtigte Gründe. Ganz schwer wird mir es oft, wie man in den Ehen heute aneinander leidet. Das muss man jungen Leuten frühzeitig sagen, dass das Zusammenleben von Menschen so schwer ist, weil wir die Brücke zueinander nicht finden. Und so sehr man sich geliebt hat, so auf einmal fängt das an, dass man sich hasst und nur noch dem anderen Böses wünscht. Und das wird so furchtbar, wie das ganze restliche Leben nur noch zeichnet, wie Liebende sich nur noch Böses wünschen. Ja, sagen Sie, wie kann man überhaupt solche Mauern überwinden? Ich höre immer wieder, wie Christen da sehr pausbäckig und vollmundig sagen, ja, die Christen, bei denen gibt es die Spannung nicht. Stimmt das denn? Es gibt ja so ein schwäbisches Sprichwort, man muss nur zwei Pfarrer in ein friedliches Dorf rufen, dann gibt es Streit. Also, verstehen Sie, das ist so schnell da bei Christen. Und wie ist denn das mit der Rassenfrage bei den christlichen Gemeinden? Stimmt doch gar nicht. Wir leben alles in solchen Gruppen und wie ist das oft schwierig in den Kirchen, mit den kirchendiplomatischen, Kirchenpolitik-Sachen und wie man sich da bekämpft, in theologischen Meinungen. Wie ist denn das? Ist da Einheit da? Merkt gar nichts davon. Es geht nicht um ein Proforma-Christentum, es geht nicht um ein Namenschristentum. Von was spricht Paulus? Jetzt gucken wir rein, Kapitel 3 am Schluss. Da spricht er, Vers 17, Kapitel 3, dass durch den Glauben Christus in euren Herzen wohne. Menschen, in denen Christus Wohnung macht. Und da muss eine Veränderung passiert sein. Da ist nicht mehr wichtig, ob sie gebildet, ungebildet sind, welche Nationalität sie haben, weil nur noch eins wichtig ist, Christus lebt in mir. Es ist nicht mehr wichtig, was ich nach meiner alten Herkunft, nach dem Fleische bin. Und dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Deshalb spricht Paulus hier am Anfang dieses Abschnitts davon und sagt, und nun ermahne ich euch. Ja, bei Christen geht's nicht automatisch. Man muss sich immer wieder neu packen. Ich hätte Ihnen heute so gerne Trostpredigt gehalten, aber vielleicht ist das auch mal dran, dass das unter uns klar wird und wir wieder begreifen. Paulus sagt, ich bin ein gefangener Christi. Was ist ein gefangener Christi? Dass er die Ketten trägt. Aber das heißt doch auch, Jesus ist über mich zu stark geworden. Ich bin sein Sklave. Ich möchte nur noch tun, was Jesus will. Und wo Menschen sind, die sagen, so ist bei mir gegangen in meiner Bekehrung. Ich habe meine eigene Führung aus der Hand gelegt und habe mich der Macht Jesu anvertraut. Er soll mich jetzt regieren und bestimmen. In dem Augenblick sind wir eins mit anderen, die das genauso erlebt haben. Da ist nicht mehr wichtig, schwarz oder weiß, Amerikaner, Engländer, Franzose oder Deutscher. Da ist nicht mehr wichtig, welche politische Meinungen einer hat, sondern bloß noch, Jesus ist doch Herr in unserem Leben. Er bestimmt über mich. Da gebraucht Paulus noch ein Wort. Würdig lebt eurer Berufung. Das ist ja ein typisches Bibelwort. Und das ist von dort in unser Berufsleben eingegangen. Das ist, ja genau, da hat mich Gott hingestellt. Das ist der Platz, an dem er mich braucht. Das ist sein Ruf an mich. Haben Sie diesen Ruf vernommen? Wer berufen ist, wo Christus eingewurzelt ist in der Liebe im Herzen, da ist eine Einheit da. Auch wenn äußerlich gesehen überhaupt keine Einheit da ist. Wir bleiben verschiedene Leute. Wir sind Frau oder Mann. Wir können nicht beide sein. Wir sind jung oder alt. Wir haben verschiedene Meinungen, verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Stilrichtungen. Ist ganz egal. Aber an einem Punkt sind wir eins. Jesus ist der Herr, wir sind Gefangene Jesu. Und das bindet uns zusammen. Und da gebraucht die Bibel ein Wort, das mir so kostbar ist, auch wenn manche immer wieder drüber spotten und lächeln. Bruderschaft. Das hat Jesus selber gebraucht, von den geringsten Brüdern sprach er. Das sind Frauen und Männer genauso gemeint. Menschen, die mit ihm diese ganz enge Verbindung haben, weil sie Gerufene sind, Gefangene Jesu, die ihm gehören. Jetzt eine Geschichte, ich will es anschaulich machen. 1952 brach im heutigen Kenia unter den Kikuyu, das ist ein großer Stamm dort, ein ganz schlimmer Aufstand aus. Die Älteren erinnern sich noch, Mau Mau, mit wahnsinnig viel Toten. Es war ein Rassenkrieg, so wie wir es jetzt in Ruanda erleben. Aber unter diesen Kikuyu gab es auch eine ganze Menge Christen. Und da haben viele sich dem widersetzt, weil damals die ganzen alten Zauberriten, die dämonischen Praktiken wieder entdeckt wurden. Und da sind die Christen dazwischen gestanden und haben gesagt, wir können nicht wieder unsere Brüder in den anderen Stämmen. 12.000 Christen haben ihr Leben damals gelassen, weil sie nicht zur Waffe griffen und wurden umgebracht. Ein ganz großer Teil auf dem Friedhof von Nairobi. Und der Mau-Mau-Aufstand brach in sich zusammen. Jetzt sagen Sie, warum hat das in Ruanda nicht geklappt? Tja, weil es mit der Ermahnung vielleicht nicht gestimmt hat. Das ist so wichtig, dass man ermahnt und sagt, Leute, wir müssen doch das suchen, was will Jesus. Wir sind doch alle in der gleichen Lage. Ich kann nur mit denen reden, die wirklich in ihrem Leben das Steuer Jesus überlassen haben. Ich kann nicht mit Leuten reden, die es nur pro forma getan haben. Sondern wenn das wirklich wahr ist, dann kann man trennende Mauern überspringen. Dann ist Jesus in der Mitte. Und ich möchte Sie jetzt einfach bitten, das ist mir heute eigentlich so zu tun. Wir haben in der Gemeinde keinen konkreten Anlass, dass ich meine, ist eine Dissonanz oder so. Suchen Sie Ihr Leben lang diese Leute, die wie Sie dasselbe erfahren haben. Ganz gleich, in welcher christlichen Kirche, Organisationen, wo Sie sind. Suchen Sie weltweit die Bruderschaft derer, die zu Jesus gehören. Das ist was Herrliches, die Einheit in Christus. Aber machen Sie es auch ganz konkret mit denen, die Ihnen auf die Nerven fallen. In Ihrer Familie. Das Schönste in einer christlichen Ehe. Wenn zwei Eheleute, es gibt immer mal, dass man miteinander irgendwo aneinander schuldig wird. Und irgendwo kommt es zur Spannung. Aber es ist das Herrliche, wenn man sagen, du, jetzt knien wir beide nieder und sagen Jesus von der Schuld, ich meine und du deine. Und dann fangen wir wieder neu unter der Vergebung Jesu. Und das ist Einigkeit. Ich weiß nicht, wie man anders sonst Ehe leben will, als in der Einigkeit des Geistes. Ich gehöre ihm. Jetzt mache ich einen Einschnitt und sage zweitens, was verbindet uns im Tiefsten? Was verbindet uns im Tiefsten? Also von Einheit redet die ganze Welt. Also zum Beispiel die UNO oder Vereintes Europa und da wird eine gemeinsame Währung gemacht. Ist alles gut, will ich jetzt gar nicht dazu Stellung nehmen. Es geht bei den Christen um was noch viel Tieferes. Zum Beispiel haben wir Interessenclubs. In diesen Interessenclubs, da scharen sich alle, die die gleichen Interessen haben. Also die sammeln Briefmarken, das verbindet die. Oder sie surfen im Internet miteinander. Oder sie trinken ein Bier miteinander abends. Oder sie wandern gerne. Oder sie machen Sport miteinander. Verbindet ihn Interessenclub. Und viele missverstehen das und sagen, bei den Christen gibt's halt so, die haben so einen religiösen Fimmel, die wollen immer über Jesus reden. Das ist denen ihr Hobby. Das ist ihr Hobby. Sondern unsere Jesus-Beziehung gibt uns ein neues Selbstverständnis. Ist beim Briefmarkensammler nicht so. Während Jesus Christus gläubig geworden ist, der sagt, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Ich bin jetzt bloß noch wichtig für das, was Christus mir schenkt. Oder in den Worten des Paulus aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also da ist eine solche tiefe Übereinstimmung da, wenn es richtig stimmt, dass eine Bekehrung da war, die ganz durchbrach, dass das uns im Tiefsten verbindet. Gar nicht mehr wichtig ist, wir haben verschiedene, natürlich haben wir die, das bleibt, Stilrichtungen und Ansichten im Menschlichen. Aber das ist gar nicht mehr wichtig, weil wir die Einheit des Geistes suchen. Paulus redet von der Einigkeit des Geistes im Band des Friedens. Nun meinen Sie bei Band vielleicht, das sei sowas wie ein Haarband. Wissen Sie, was dieses Band des Friedens ist? Das ist ein Schiffstau, wo sie einen Ozeanriesen am Land, am Hafen festmachen können. So ein Schiffstau, was ist das? Einigkeit im Geist. Jetzt geht's wieder drum, wir haben immer den Punkt, der heute für viele so aktuell ist. Was sind die Wirkungen des Heiligen Geistes? An was erkennt man die? Dass er mir den Blick freigibt zum Glauben auf Christus. Der mir das Licht des Glaubens aufsteckt, haben wir neulich gesagt in der Predigt. Der mich erleuchtet mit seinen Gaben, der Heilige Geist. Und das macht er Bei meiner Frau, bei mir, bei den jungen Leuten, im Seniorenkreis, macht er überall, bei denen, die ihm dienen. Die Einigkeit des Geistes ist eine ungeheure, enge Verzahnung, nicht bloß so ein Proforma-Schmuckband, sondern ein Seil, das uns zusammenbindet. Ich muss mal ganz klar sagen, ich halte von allen organisatorischen Einheitsbemühungen wenig. Ich möchte sie damit nicht abwerten, ich möchte auch nicht den anderen Mut nehmen. Auch in der kirchlichen Weise, auch die ökumenischen Organisationen, die man will, sie werden alle wieder in der Uneinigkeit zerbrechen, wenn nicht die Einigkeit im Geist, der Schiffstau des Geistes Gottes da ist. Und nochmal, was ist eine Wirkung dieses Geistes Gottes? Da steht es da. Was ist das? Er macht uns demütig. Wissen Sie, warum die Christen so leiden? Weil viele Christen meinen, ich bin der Erste und der Wichtigste und der Größte Evangelist und der Beste und unsere Kirche ist die Allerschönste und die Frömmste und die Vornehmste. Am Stolz zerbricht der Leib Christi, am Hochmut. Lassen Sie sich doch nicht von Leuten noch betrügen, die noch sagen, ich habe den Heiligen Geist ganz voll und die sind ganz stolz. Das kann nicht sein. Denn die Wirkung des Geistes ist Demut, Sanftmut und Geduld. Das ist die Einigkeit des Geistes, wo ich den anderen höher achte als mich selbst, an jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Nur dort ist der Heilige Geist wirklich da. Wo man in der Demut lebt und den anderen sucht und ihn liebt. In der Antike, in der Literatur der Antike, des alten Griechentums, der Römer, kommt das Wort Demut vor. Aber dieses Wort Demut ist immer ein negatives Wort. Ein böses Wort. Es gibt nur ein Buch in der Antike, wo das Wort Demut einen guten Klang hat. Und das im Alten Testament. Und das ist das Wort, das für den Heiligen Geist so wichtig ist, wo Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er, der voll des Geistes war. Da können Sie immer prüfen, ob das wirklich der Geist Gottes ist. Ob er diese Jesusart an sich trägt. Dass er nur das andere sucht. Paulus sagt mal, sie suchen alle das ihre und nicht das, was Christus Jesus treibt. Es wird für diese letzte Zeit der Heilsgeschichte Gottes so wichtig sein, dass wir nicht organisatorische Formen bauen, sondern Gemeinde Jesus suchen, in der weltweiten Verzahnung. Einer dem anderen dient mit seinen Gaben und mit seiner Hilfe, in der ganzen Demut und Bescheidenheit und in der Sanftmut. Und das ist so etwas Wunderbares, auch in der Gemeinde. Wir sind einander zueinander zusammengestellt. Noch ein letztes, entdecke das Wunder. Ja, jetzt geht mir es irgendwo noch darum, dass Sie das umsetzen. Sehen Sie, die Einsamkeit ist heute so groß, die Einsamkeit. In unseren Hochhäusern, in der Großstadt sind viele Leute unter uns, die sagen, ich bin ganz allein. Und es kann sein, Sie haben das jetzt alles gehört, vielleicht sind Sie noch beeindruckt, aber dann wird das in Ihrem Leben zu einer Last, die Sie in die Tiefe zieht, dieses Wort auch. Wenn Sie es nicht umsetzen können, wenn Sie es nicht anwenden, wenn es Ihnen nicht zum Heil wird. Und was heißt das? Jetzt müssen Sie Gemeinschaft finden, echte, lebendige Gemeinschaft. Es hilft nichts, wenn Sie sich an irgendjemand hinhängen. Viele Partnerschaften heute müssen zur Enttäuschung führen, weil Leute nur aus großer Einsamkeit aneinander sich hängen. Das ist wie ein herrenloser Hund, der irgendjemand nachläuft. Und das wird Sie nicht befriedigen. Und deshalb ist gar nicht wichtig, ob Sie auch einen Menschen finden. Das stimmt gar nicht, dass man nur zu zweit leben kann in dieser Welt. Sie können auch wunderbar als Single leben. Aber was Sie brauchen ist, Ihr Leben muss zu dieser Verbindung mit dem lebendigen Gott führen. Das, was da steht, ein Gott und Herr. Wenn Sie sagen, ich bin ein Glied dieser großen letzten Gemeinde Jesu, ich freue mich, wie wir mal im Himmel in der großen Schar sein werden. Und ich weiß mich heute schon verbunden und ich freue mich, wenn ich des Weges andere finde, mit denen ich tief innerlich im Geist Jesu eins bin. Und wir gehören zusammen. Dann brauchen Sie keine Menschen, da brauchen Sie auch keinen Animateur, der Sie unterhält. Sie haben die Geborgenheit gefunden, die Sie trägt und die Sie liebt, die Ihnen Liebe schenkt. Ja, es kann sogar manchmal sein, dass Sie sich über sich ärgern oder dass Sie sich selber zum Ekel sind und dann sagen Sie, aber Jesus hat mich angenommen und ich höre es dauernd wieder in seinem Wort. Er hält mich, er trägt mich, er ist bei mir, so wie es da ist. Ein Gott und Vater aller, der da ist über alle und durch alle und in allen und auch bei mir, und ihm gehöre ich, und jeder Tag meines Lebens ist erfüllt und schön und wichtig. So was Wunderbares, wenn zwei Verliebte sich einander schenken, in der Ehe. Und doch bleibt es immer nur eine Beziehung, die alle menschlichen Schwächen noch an sich trägt. Wie viel wunderbarer ist die eine große Zweierbeziehung, wenn ein Mensch heimfindet in die Arme des ewigen Vaters, der verlorene Sohn nach Hause kommt und sagt, ich bin immer ein streunender Hund in der Welt. Ich bin einer, der daheim ist, der beim Vater ist. Auch wenn ich noch in der Welt lebe, ist nicht mehr wichtig, was sonst so mich bisher erfüllt hat. Es ist nur eines wichtig, dass Gott noch was macht, solange ich noch Stunden auf der Erde zähle, solange ich noch ein Amt habe, solange ich noch was wirken will. Und das freut uns dann, wenn wir dann Menschen treffen, die mit uns des gleichen Weges gehen. Man kann nicht als Solist Christ sein, ganz bestimmt nicht. Da findet man viele und das gibt jedes Mal eine Ermutigung. Da dürfen Sie jetzt andere aufrichten, so wie mich damals das Erlebnis in der Dusslinger Kirche aufgerichtet hat. Auch wenn ich mich über die Predigt geärgert habe, es macht gar nichts. Aber die Bruderschaft hat mich aufgerichtet. Und das ist so wunderbar, das zu erleben, da sind andere. Suchen Sie die in den Gemeinschaften, drüben bei den Eidlingen oder in der Stunde, in der Versammlung oder im Hauskreis. Und da brauchen Sie Menschen und die richten Sie auf und die machen Ihnen immer das eine groß. Das ist gar nicht wichtig, ob man mit denen übereinstimmt und ob das vollkommene Leute sind. Wenn ich nur da bei denen in Christus gestärkt werde, eingewurzelt werde, seine Liebe erfahre. Noch ein Wort zu unseren jungen Leuten. Die jungen Leute heute, die sind immer so up to date, so richtig en vogue, so mittendrin im Ambiente unserer Zeit. Und da kommt manchmal bei jungen Leuten die Meinung auf, dass Christsein heute sei was ganz Neues. Und da rennen sie jedem nach, der das oft noch mit viel Geld verkauft, seine neue Sache. Und sie meinen, sie müssen alles haben. Ich suche eigentlich nicht das Neue, obwohl Bärte wachsen, Bärte runterscheren, Röcke lang, Röcke kurz und Hosen und Frisuren. Es geht nicht um dieses Äußere der Zeit. Ich suche das eine durch die Zeit hindurch. Die Einigkeit im Geist suche ich auch mit einem Zinzendorf, auch mit einem Paul Gerhardt, auch mit einem Luther, auch mit einem Paulus. Ich will gar keinen neuen Glauben im 20. Jahrhundert haben. Die Einigkeit des Geistes geht auch quer durch die Kirchengeschichte und läuft da durch. Und da möchte ich mich einreihen und sagen, ich bin ja auch bloß einer in der Schar bis zur Wiederkunft Jesu. Aber das Wunderbare, ich möchte auch ein Stück in der Stafette sein. Ich habe es empfangen von denen, die mir es damals gesagt haben. Wie oft habe ich es von anderen zugerufen bekommen, die der Herr schon heimgeholt hat. Und ich will es jetzt Ihnen weitergeben. Und Sie dürfen es vielen wieder weitergeben. Es ist was Herrliches, dass unser Leben hier seinen Wert und seine Mitte bekommt. Ein Gott und Herr, und auch bei der Taufe ist gar nicht wichtig, ob Kind getauft, groß getauft, ganz eingetaucht, bloß besprengt. Es gibt bloß eine Taufe, es gibt keine evangelische Taufe. Der Name der Kirche kommt nicht vor bei der Taufe. Ein Gott und Herr, dem wir gehören, der über unser Leben bestimmen will und der uns braucht, weil er viel Frucht wirkt durch sie. Er segne sie. Amen.